Direkt aus Europa auf Deutsch, Nummer 313.
Und jetzt ist es 10.30 Uhr. Bayern 2. Radio Duo.
Man sollte niemals ein Buch lesen, bloß weil es auf irgendeiner Bestsellerliste steht oder weil es einem zeitgenössischen Trend entspricht. Nun gibt es Bücher, die Bücher heißen, aber keine richtigen Bücher sind. Bestseller darunter, auch Kleinstauflagen. Wir sprechen vom Hörbuch. Und wir reden mit der Verlagschefin des marktführenden Hörbuchverlags in Deutschland. Christoph Lindenmeier begrüßt in Radio Duo seinen heutigen Gast, die Geschäftsführerin des Hörverlags München. Wir lesen nicht, wir hören. Herzlich willkommen, Claudia Baumhöfer. Der Hörverlag in München, ich sagte schon, Marktführer bei den Hörbuchverlagen in Deutschland. Ganz kurz, ein paar Zahlen. Umsatz pro Jahr, damit man sich das vorstellen kann.
So knapp unter 20 Millionen.
Euro.
Euro, ja.
Und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Sie?
30 feste und wir haben sicher, das wechselt natürlich von Stadt zu Stadt, weil wir haben in allen großen Städten Deutschlands Teams, also Regie, Dramaturgie, Schauspieler, haben wir etwa so feste Freie nochmal 15 bis 20.
Sie verlegen selbst, Sie produzieren selbst, aber Sie arbeiten zum Teil natürlich auch mit den Redaktionen der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zusammen. Das gilt für Hörspiele, das gilt für manche Feature-Produktionen und natürlich für literarische Produktionen, also Autorenlesungen und vieles mehr. Sie sind ja nicht alleine auf dem Markt in Deutschland und in Europa. Allein in Deutschland gibt es mehrere hundert Hörbuchverlage. Große, kleine, ganz kleine. Wie stellt sich im Augenblick die Konkurrenzsituation für Sie dar?
Auf den Fersen sitzt uns der Großverlag Random House zum Beispiel. Das ist so. Die haben einfach viel mehr Geld als jeder andere. Die haben viel größere Ressourcen. Die können Dinge abwarten. Die können sich auch mal Fehler leisten. Das können sie als kleiner, unabhängiger Verlag weniger. Das ist da. Das ist aber ganz normal.
Mit Ressourcen meinen Sie Urheberrechte?
Urheberrechte, Lizenzen. Menschen. Verstehen Sie, wir arbeiten zu 30 Leuten. Wir haben 11,5% Personalkosten. Das ist für einen Verlagsbereich sensationell wenig.
Man sagt 30% sind
bis zu 30%, dann haben sie Probleme allmählich. Aber das heißt einfach, wir arbeiten immer sozusagen bis an die Kante. Wir sind ein sehr leidenschaftliches Team.
Dann steht ja auf vielen Hörbüchern Hörbuch drauf und in Wirklichkeit gibt es natürlich auf dem Markt auch die ein oder andere Mogelpackung. Man hält irgendeinem Sprecher schnell ein Mikrofon hin. Man bietet Originalstücke an, die dann aber keineswegs Originale sind, sondern gekürzte Fassungen, die nicht gekennzeichnet sind. Wie eigentlich kann ich als Kunde erkennen, ohne dass Sie jetzt werben für Ihr eigenes Haus, wie kann ich als Kunde erkennen, was seriös ist und was ich vielleicht nicht brauche?
Das ist schwierig, das muss einfach draufstehen. Tatsächlich muss man aber mal zu der Kürzung sagen, dass seit Jahrhunderten jedes Theaterstück bearbeitet wird. Heute ist das so, jedes Mikro, was nicht schnell genug wegläuft, bespricht irgendjemand. Oft ist es von einer grauenhaften Qualität, da kann man, glaube ich, nur darauf bauen, dass man Verlage kennt, wo man sicher ist, die haben bei jeder Sprachaufnahme einen Regisseur dabei, die haben sich Gedanken gemacht, ob man diesen Text überhaupt laut lesen sollte oder wenn man ihn liest, mit wem besetzt man. Es gibt zum Beispiel einen ganz großen Sätze des Verlages, ist der Text gibt den Schauspieler vor. Immer.
1994 haben Sie als Geschäftsführerin den Hörverlag begründet. Der Hörverlag hat viele Gesellschafter, also das sind literarische Verlage, die beschlossen haben, sie können gemeinsam einen Verlag bilden, der Audiobooks herausgibt. Damals hat man ja noch Vorbehalte beantworten müssen, nämlich Hörbücher seien geeignet für Blinde, Faule und Analphabeten. Da hat sich ja was geändert inzwischen.
Das ist eine junge Gruppe zwischen 20 und 40, die besser ausgebildet sind, mehr Geld als der Durchschnitt verdienen und die eigentlich so coole Städter sind. Ich glaube, es hat niemand mit dem Erfolg gerechnet. Wir haben ja eine Gesellschaftergruppe, die vollkommen unhomogen ist. Daran sieht man das schon. Wenn die Jungs cool gedacht hätten, wow, das wird ein Riesenerfolg, dann hätten sich sozusagen die geldigen Jungs zusammengetan. Haben sie aber hier nicht, weil wir haben sowohl einen Gesellschafter unter uns, der im Jahr 500 Millionen Euro umsetzt und einen, die machen anderthalb. Also es hat, das ist...
Der Gesamtumsatz heute in Deutschland wird berechnet mit?
Von Hörbüchern 130 Millionen Euro.
Und Sie haben Zielerwartungen, die gehen fast aufs Doppelte hin.
Ja, wir gehen in spätestens 5 Jahren werden wir das Doppelte haben.
Gibt es da noch Hörbücher oder wird dann alles downgeloadet?
Nein, wir machen selber eine Download-Plattform, weil man nicht die Fehler der Musikindustrie machen darf.
Wie ist das Verhältnis zwischen Geschäftstüchtigkeit und künstlerischer Kreativität?
Erstens ist Geschäft etwas sehr Kreatives, weil Sie müssen permanent überlegen an der Stelle, an der ich stehe, mit wem gehen Sie Kooperationen ein, wie wird sich der Markt verändern, wie verändert sich das Endverbraucherverhalten. Was Sie jetzt aber klassischerweise meinen ist, ich würde mich immer beklagen, dass ich viel zu wenig dazu komme, mich mit Autoren und Inhalten auseinanderzusetzen. Ich beneide manchmal meine Lektoren.
Ich meine eigentlich noch was anderes. Ja? Als Verlegerin, die hohe Umsätze machen will und machen muss, das wollen die Gesellschafter haben, kann es ja sein, dass Sie stärker populistischen Entscheidungen zuneigen und künstlerisch ambitionierte Projekte dann doch nicht durchsetzen können, nicht mal bei sich selbst.
Ja, verstehe ich. Erstens möchte ich selber richtig Umsätze machen. Ich bin ja Gesellschafter und Erfolg bedeutet Unabhängigkeit. Jeder Autor will verbraucht werden, wie Ingeborg Bachmann gesagt, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass Sie selbstverständlich immer als Verleger also eine Dreieinheit haben. Sie überlegen als Erstes, von welchem Drittel werden wir leben? Ich habe die Verpflichtung, 30 Leute zu ernähren. Die zweite Drittel ist eine Backlist, die wir aufbauen. Also große Klassiker zum Beispiel, die bei uns fabelhaft gehen. In die Buddenbrox 50.000 Mal verkauft. Und das dritte Drittel sind immer die Titel, wo wir Autoren, also wo wir Experimente zulassen, wo wir überlegen, das lieben wir, daran hängt unser Herz.
Ist das auch die amerikanische Lyrik, die Sie veröffentlicht haben?
Ja.
100 CDs?
Ja.
Mit Originaltext amerikanischer Autoren?
Ja.
Und das ging?
Das ging. Das war sozusagen im dritten Drittel geplant.
Das wussten Sie aber vorher nicht.
Nein, das wussten wir nicht. Sie haben da 100 amerikanische Autoren im Originalton. Stellen Sie sich vor, Sie hören Sylvia Plath 6 Wochen vor ihrem Selbstmord. Das ist dann gewandert in die Backlist. Das ist einer der großen, sagen wir mal, der Großtaten des Verlages gewesen.
Sie haben ein junges Team im Verlag. Mhm. Wie ist da der Altersdurchschnitt?
Ich glaube 30. 30, 32, 33.
Ein jüngeres Team als in den meisten literarischen Verlagen?
Ja, viel.
Wie kommt das?
Naja, erstens sind wir jetzt erst 10 Jahre alt und wir haben die Erfahrung gemacht, dass es immer am besten ist, wenn man Leute selber ausbildet, weil das, was wir machen, an vielen Stellen viel komplexer ist als ein Buchverlag. Also Sie haben zum Beispiel die Rechte-Situation, hat ein normaler Verlag das Buch und dann vielleicht noch den Übersetzer. Also das Urheberrecht und das Übersetzungsrecht. Und wir haben allein 8 rechte Instanzen. Sie müssen mit Hunderten von Schauspielern, mit Regisseuren, Dramaturgen, mit der GEMA, mit Musikern, mit Komponisten verhandeln.
Und Rundfunkanstalten.
Die nicht zu vergessen. Und das ist sehr viel schwieriger. Es sind also viele Schritte mehr als in Anführungsstrichen nur das Buch.
Die Medienforschung will uns ja immer wieder sagen, die Menschen heutzutage würden gar nicht mehr zuhören können, schon gar nicht über längere Strecken. Sie würden eigentlich alle nur nebenbei hören. Wie sind Ihre Erfahrungen damit?
Das ist Quatsch. Also diese berühmte Geschichte, dass die Menschen nur 3,5 Minuten zuhören können. Ich meine, der Erfolg des ganzen Verlages steht dagegen. Wir haben ein Wachstum. Wir sind das einzige Medium im Bereich Verlagswesen, Buchhandel, das 2-stellige Zuwachsraten hat. Wir haben im Schnitt Titel, die, also Minimum 3 Stunden ist der Durchschnitt, und die haben einen ungeheuren Zuspruch. Also im Grunde muss man nur unsere Absatzzahlen sehen, um zu verstehen, dass das einfach dumm ist. Ich habe mir gerade selber geschenkt von Kortner die Erinnerungen. Und das ist,
Produktion des Bayerischen Rundfunks?
Das ist jetzt tatsächlich zufällig. Das ist großartig.
Haben wir vor einem Jahr in Bayern 2 Radio gesendet, aller Tage Abend von Fritz Kortner.
Ja, genau. Das ist so großartig. Und dieser Mann ist ein so mutiger Mann. In eine schwierige Zeit, Adenauer-Ära, und er beschreibt das vorher. Also ich empfinde das als ungeheure Bereicherung.
Das ist erschienen im Alexander Verlag
in Berlin. Das,
sparen wir wieder einige Briefantworten, wenn wir das gleich sagen. Ja. Radio Duo in Bayern 2 Radio. Gastgeber war Christoph Lindenmeier. Mein Dank für dieses Gespräch geht an Claudia Baumhöfer, die Geschäftsführerin des Hörverlags in München.
Dieses und weitere Radio Duos gibt es auch als Download unter www.bayern2radio.de.
Es ist 10:03 Uhr.
Bayern 2 Radio. Notizbuch.
Einen schönen guten Morgen wünscht Tanja Zieger. Die Landwirte sind nicht für die Lebensmittelpreise hauptsächlich verantwortlich. Die Lebensmittelpreise machen andere. Die werden gemacht. Und jetzt ist es 10.42 Uhr. In der nächsten halben Stunde hören wir, wie die Preise von Lebensmitteln zustande kommen.
Das Bündel Schnittlauch hat schon einiges erlebt, bevor es bei mir auf dem Küchentisch angekommen ist. Gewachsen ist es in der heißen Sonne Israels. Mit dem Flieger wurde es nach Holland transportiert und von da mit dem LKW auf den Großmarkt nach München. Dort wurde es vom Großhändler über einen Zwischenhändler an meinen Gemüsehändler weiterverkauft. Ja, und von dem schließlich habe ich es erstanden. 1 Euro habe ich für das Bündel Schnittlauch bezahlt. Ganz schön viel Geld, wenn man bedenkt, dass die Erzeuger ab Feld nur 4 bis 5 Euro für ein ganzes Kilo verlangen. Das sind 20 Bündel. Das heißt, für den Weg in die Küche habe ich für meinen Bund Schnittlauch 3-mal mehr bezahlt als direkt vom Feld. Genau gesagt, der Schnittlauch selbst hat in diesem Fall nur 25 Cent gekostet. 75 Cent habe ich für die Verpackung, den Transport und die einzelnen Händler bezahlen müssen. Erstes Kapitel: Die Produktion. Schnittlauch wird natürlich nicht nur in Israel angebaut, sondern gerade jetzt im Sommer selbstverständlich auch bei uns. Zum Beispiel auf den Feldern gleich neben dem Containerbahnhof in München-Allach. Dort wachsen nicht nur Kräuter, sondern vor allem auch Kohl und Salat. Auf dem großen Traktor sitzt Erich Hanuschke und zieht die 16 Meter lange Erntemaschine durch die Gemüse- und Salatfelder.
Ja, das ist ein Ernteanhänger, der gezogen ist von einem Traktor. Das ist ein Kreisfedersystem, dieses Ernteband. Da hängen also Körbe dort, wie so Fahrradkörbe, kann man sich das vorstellen, oder Einkaufskörbe. Und dieses Ernteband transportiert also die Salatköpfe, die von den Erntern geschnitten und geputzt werden. Die liegen dann in den Körben und werden vom Ernteband in einen Waschtunnel transportiert. Und dort wird der Salat von allen Seiten gewaschen. Und oben ist ein Packtisch, da ist ein Packer. Der packt den Salat aus den Körben direkt in die Kisten. Und ein Stapler, der bringt die vollen Kisten nach vorne zum Anhänger an die Stirnseite und nimmt Leergut wieder mit nach hinten. Und so in diesem Kreislauf füllt sich langsam der Anhänger, bis er zum Schluss voll ist. Auf eine Ladung passen ungefähr 500 Kisten. Und wenn das Rad schön steht und nicht viel Putzarbeit ist, brauchen wir für so 500 Kisten ungefähr 2 Stunden.
Der Kunde will nur beste Ware und Erich Hanuschke tut alles dafür, erste Qualität zu erzeugen. Nur so kann er im Markt bestehen und einen reellen Preis für seine Produkte bekommen.
Da können wir uns halt dann auch ein bisschen von den Billiganbietern abheben, wenn man ein höherwertiges Produkt am Markt bringt. In der heutigen Zeit, wo wir seit Jahren in der Überproduktion leben und immer zu viel Ware eigentlich am Markt ist und dann nur die Ware verkaufen kann, die 1A Top-Qualität hat, dann kann man eigentlich so eine schlechte Ware nicht mehr verkaufen.
Entgegen den üblichen betriebswirtschaftlichen Empfehlungen setzt der Gärtner auf Vielfalt und nicht auf Masse. Bisher ist er damit gut gefahren. Erich Hanuschke verkauft seine Produkte nicht an eine Erzeugergenossenschaft, sondern direkt an seine Kunden auf dem Münchner Großmarkt. Damit kann er die Spanne für den Zwischenhändler selbst einstecken. Seit 1930 hat die Familie dort einen eigenen Stand. Seine Preise liegen eher im oberen Bereich. Doch das muss auch so sein, meint der Gärtner aus Ludwigsfeld, denn er hat schließlich auch höhere Kosten.
Das läuft konträr zu dem, was jeder Betriebswirtschaftler Ihnen empfiehlt oder was die großen Anbauer machen. Die spezialisieren sich in der Pfalz oder in Norddeutschland. Da machen Betriebe, die machen nur Eisrad und Brokkoli und Kohlrabi. Ein anderer macht nur Blumenkohl. Andere machen nur Karotten. Es ist klar, große Mengen, große Stückzahlen, geringe Stückkosten aufs einzelne Stück. das können Sie mir am Münchner Großmarkt nicht so leisten. Erstens haben wir hier in München nicht die großen Abnehmer, die ganz großen. Und auch die Flächen haben wir nicht so, dass wir hier auf einen Schlag ein Hektar Brokkoli hinpflanzen können. Man ist bestrebt, ein großes Angebot, ein großes, breites Sortiment zu haben, um einen Kunden an sich zu binden. Wenn der zu mir sagt, Kohlrabi, ja, Kohlrabi habe ich nicht, dann geht er zum Kollegen und da findet er Kohlrabi, aber da findet er dann was anderes auch, was ihm gefällt. Und irgendwann wird er mal abspenstig. Ja. Man sucht also einen Kunden ganz mit seinen ganzen Produkten an sich zu binden. Wir haben vielleicht ein bisschen höhere Preise am Münchner Großmarkt, wie Gärtner, die in der Absatzorganisation hier liefern. Aber man muss sich auch an die Gestehungskosten ein bisschen denken. Ja. Was wir für einen Fuhrpark, was wir für Standmiete, Gabelstapler, da haben wir im Betrieb Kühlräume zur Warenaufbereitung. Manche fahren vom Feld direkt an die Genossenschaft und liefern ab. Und damit ist für sie das erledigt. Und das Leergut kriegen sie auch von der Genossenschaft. Sie haben halt dann niedrigere Auszahlungspreise. Und wir haben die ganzen Produktionskosten eben noch dabei und Vermarktungskosten eben auch.
Die Kultur der Feldfrüchte selbst ist noch relativ billig. Teure Pflanzenschutzmaßnahmen braucht Erika Nuschke kaum.
Sie kaufen die Jungpflanzen. Da gibt es mittlerweile spezielle Jungpflanzenbetriebe, die produzieren diese Jungpflanzen. Die kaufen wir, die werden maschinell gepflanzt. Das heißt aber auch nicht, dass es ohne menschliche Arbeitskraft geht, sondern da braucht man auch einen Schlepperfahrer und eine Pflanzmaschine und zwei Pflanzer. Und bei der Pflanzung wird gleich mit gedüngt. Das reicht dann für die ganze Kultur, weil es ein spezieller Dünger ist. Sie müssen alles versuchen, unkrautfrei zu halten. Sie müssen hacken und andere Pflegearbeiten. Und das Arbeitsintensivste ist natürlich die Ernte. Und am arbeitsintensivsten sind natürlich die Kulturen wie Kräuter, Schnittlauch, Petersilie. Das ist viele Kleinbündelarbeit. Da haben wir zwar gute Abnehmer, aber das ist schon auch sehr arbeitsintensiv.
Das Teuerste bei der Produktion von Gemüse und Kräutern ist die Arbeit. Erich Hanuschke beschäftigt bis zu 20 Mitarbeiter und die müssen bezahlt werden.
Wir haben hier eine gesunde Mischung. Ja. Wir sind eigene Familienarbeitskräfte, meine Frau und ich, und mein Bruder ist angestellt bei mir. Und dann haben wir 4 Festangestellte, Deutsche, die das ganze Jahr da sind. Und dann haben wir so circa 14, 15 Saisonarbeitskräfte, im Sommer mehr. Also jetzt sind wir eigentlich in der Hauptsaison, jetzt haben wir circa 15. Und im Winter resultierte das auf ungefähr 6 bis 8.
Doch nicht nur die Arbeitszeit kostet Geld, auch die Verpackung muss einkalkuliert werden. Allein die Kisten schlagen jedes Jahr mit rund 60.000 Euro zu Buche. Und dann ist da noch der Energieverbrauch. Im Winter wird unter Glas produziert.
Wir haben also sehr hohe Gasrechnungen zu zahlen. Die Stadtwerke haben die Preise 2-mal erhöht im letzten Winter. Und wir haben im letzten Winter gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr an die 50.000 Euro mehr Heizkosten gehabt. Das können Sie unmöglich auf die Preise umlegen. Das ist irgendwie der Kundschaft nicht vermittelbar.
Und Arbeitskräfte sind in Israel deutlich billiger als hierzulande. Saatgut und Sämlinge, Dünger, Pflanzenschutz und Arbeitskosten machen unterm Strich ein Viertel vom Preis aus. Und der Rest? Zweites Kapitel, der Transport. Erich Hanuschke fährt jeden Tag mit 3 Lastwagen in die Großmarkthalle. Doch wenn er bei den Markthallen ankommt, ist dort schon die Hölle los. Ein 20-Tonner nach dem anderen rollte an. Aus Italien sind die meisten angereist und aus den Niederlanden. Jetzt während der Saison auch aus deutschen Anbaugebieten, aus der Region rund um den Bodensee und aus dem Badischen.
Ich fahre Linie, Frankfurt-München. Täglich eine Strecke.
Ich komme aus Holland.
Ich komme aus Baden-Württemberg, bei Oberkirch, da ist ein Versteigerungsmarkt. Da ist gestern Abend geladen worden und jetzt bin ich hier.
Und was haben Sie an Bord?
Ja, sämtliche Beeren, die es so gibt. Angefangen von Heidelbeere, Brombeere, Himbeere, dann Zwetschge, Äpfel.
Auch Pieter von Weichen ist mit seinem LKW eingetroffen. Er kommt direkt aus Rotterdam und hat die Kräuter aus Israel an Bord. Meinen Schnittlauch zum Beispiel. Pieter van Weichen fährt auf eigene Rechnung. Der LKW gehört ihm selbst.
Bei Tonne kostet es normalerweise 90 bis 100 Euro.
Damit die Kosten nicht noch höher werden, nehmen die Lastwagen auch wieder Ladung für den Rückweg mit.
Ja, von Augsburg lade ich immer, weil ich Glühlampe, Licht. Oder ich lade öfters mal auch Lebensmittel, lade ich Danone, das Fruchtjoghurt in Rosheim. Und ich fahre nach Augsburg. Heute fahre ich wieder nach Augsburg.
Der Schnittlauch aus Israel hat nicht nur den langen LKW-Transport hinter sich, sondern auch noch einen Flug. Das geht ins Geld, bestätigt Giorgio Steinkeller.
Ja, der Transport, das ist ein Problem. Das wird immer teurer durch die gestiegenen Erdölpreise. Aber es geht immer noch. Und da wollen wir mal schauen, wann da die Grenze erreicht ist. Man kann sagen, circa 25 bis 30% sind Frachtkosten. Das ist natürlich sehr hoch, aber in diesen Gebieten ist natürlich auch noch die Arbeitskraft etwas günstiger wie hier und deshalb rechnet sich's immer noch.
25 bis 30% Transportkosten, das macht für meinen Schnittlauch 25 bis 30 Cent aus. Das heißt, die Reise kostet genauso viel wie die Erzeugung. Und das gilt sicher nicht nur für Schnittlauch, sondern für alle Früchte, die aus fernen Ländern kommen. Drittes Kapitel: Der Großhandel. Für den Laien herrscht zwar ohrenbetäubender Lärm, doch wirklich viel ist nicht los an diesem Freitagmorgen im August am Großmarkt in München. Heute, beklagt sich ein Verkäufer, kommen fast nur noch die kleinen Gemüsehändler. Die Großen im Geschäft, die Supermarktketten, lassen sich in den Markthallen nicht mehr blicken.
Die Großen wie Aldi und so kaufen direkt im Land ein, in diesen Ländern, beim Erzeuger, genau. Aldi und Penny, also Rewe-Gruppe und Tengelmann, also früher war es nicht so, die haben alle hier gekauft. Das ist es eigentlich so Kleinhändler und halt ein paar größere. Also es gibt jetzt inzwischen Tage, wo hier nichts los ist, gar nichts. Für einen der größten Märkte Europas ist es schon sehr peinlich hier. Und viele machen pleite, Stück für Stück. Also, und dann, wenn einer pleite macht, dann übernimmt ihn der Nachbar sozusagen. Und so läuft es hier schon seit 2 Jahren.
Ja, ja, grüß dich. Ja, okay. Der kriegt noch Karotten, okay. 20 Karton. Mhm, der Preis? Ah, 3,50, ja gut. Also 20 Karotten, 3,50 kriegt er noch. Gut, die liefern wir nachher gleich mit. Okay, danke, ciao.
3,50 für eine 5-Kilo-Kiste mit gelben Rüben. Die Preise sind momentan noch recht hoch. Für Salat sowieso, denn der ist knapp zurzeit, meint Erich Hanuschke, während die Seniorchefin stolz durch den Stand führt.
Unsere Kunden sind einmal das ganze Oberland, wo die Touristen da sind, also Tegernsee oder Berchtesgaden oder Traunstein. Das sind unsere großen Kunden und dann haben wir Fiktalienmarkt hier von München und die guten Geschäfte, die halt deutsches Gemüse verkaufen.
Die Präsenz auf dem Großmarkt kostet Geld. Für den Stand verlangt die Stadt München rund 19 Euro pro Quadratmeter. 5 Euro kostet ein Quadratmeter Lagerraum im Keller. Die meisten Händler haben dort große Kühlhäuser eingebaut. Doch die Standmiete ist es nicht allein. Die gesamte Logistik muss bezahlt werden. Der Gabelstapler zum Beispiel, Neupreis 25.000 Euro. Die sogenannte Katze, der Hubwagen zum Verschieben der Paletten. Computer, Telefon und dann natürlich das Standpersonal. Giorgio Steinkeller beschäftigt 2 Mitarbeiter. Am Stand von Slavko helfen 8 Leute.
Wir achten, dass wir sehr gute Qualität kriegen. Das ist sehr wichtig für uns. Wir müssen viel sortieren. Das heißt, die Ware, die reinkommt, wird täglich kontrolliert. Bei jedem Karton. Damit der Kunde, wenn er reinkommt zu uns, fast blind die Ware nehmen darf, kann.
Slavko hat sich auf den Verkauf von exotischen Früchten aus aller Welt spezialisiert. Seine Ware ist richtig teuer, aber dafür erste Klasse. Gerade ist eine neue Lieferung gekommen.
Sie schauen praktisch in jede Schachtel rein.
In jede Schachtel rein. Die kaputt ist. Muss aussortiert werden.
Das Aussortieren ist die wichtigste Beschäftigung am Großmarkt.
Die Ware muss auch heute verkauft werden, wenn die heute gekauft wird. Genau. Sonst ab Wochenende verschimmelt es. Das gammelt ab.
Wenn du teure Preise machst, kauft kein Mensch. Also muss man ein bisschen halt runtergehen.
Aber Freitag sind die Preise prozent her echt niedriger wie unter der Woche ab Montag. Das könntest du mal glauben. Montag kommt Frischware. Und da sind die Preise, müssen sie es auch teurer verlangen. Aber ab Freitag müssen sie niedriger sein, weil Wochenende kommt. Und wenn die es nicht verkaufen können, müssen sie es wegschmeißen. So sieht's aus.
Direkt jetzt, zur jetzigen Zeit, ist es ja kein Problem. Da verkauft fast jede Kiste Salat, weil einfach zu wenig am Markt ist.
Natürlich versuchen die Händler, so wenig Verluste wie möglich zu machen. George Steinkeller erklärt, wie er das mit seinen empfindlichen Kräutern versucht.
Man ordert die Ware, da ist eigentlich schon 80% verkauft. Also man lässt sich nie die ganze Ware einfach kommen und dann auf gut Glück versuchen zu verkaufen, sondern ein Großteil der Ware ist natürlich schon vorverkauft, weil sonst würde natürlich die Kalkulation ganz anders aussehen, weil man natürlich sehr viel wegschmeißen würde. Nicht? Pro Lieferung muss man mindestens 250 bis 300 Kilo machen und wenn man da nicht schon was vorverkauft hätte, dann wird das natürlich schon anders aussehen.
Trotzdem, auch bei Giorgio Steinkeller lassen sich Verluste nicht immer vermeiden. Verluste, die natürlich mit im Preis einkalkuliert werden müssen. Ganz zu schweigen von den Kosten für die Entsorgung.
Das alles Zeug zum Entsorgen hier. Das ist jetzt noch Minze. Die ist wohl etwas zu alt einfach nur geworden. Man kann nicht immer jedes Kilo verkaufen. Und dann kommt es zwar in die Kühlung, aber nach einer gewissen Zeit fängt es halt dann doch an und kriegt halt Flecken und wird nicht mehr besonders ansehnlich. Es fehlt halt so der Glanz an der Ware.
Alte Ware wegwerfen, das geht nicht umsonst. Bei der Müllstation am Großmarkt in München hat sich eine Schlange von Gabelstaplern gebildet. Sie alle wollen Schachteln, Plastik oder eben Früchte wegwerfen.
Schauen Sie, da steht die Preistafel. Der Restmüll kostet zum Beispiel 35 Cent der Kilo. Papier 12, Holz, Plastik auch. Und Kompost 1 ist der saubere Bio, kostet 15 Cent. Und der zweite ist der verschmutzte. Das heißt, das sind zum Beispiel Gurken, verpackte Sachen, eingeschweißte Sachen, die kosten noch 25 Cent.
Wie viel wird da ungefähr angeliefert pro Tag?
Also pro Tag kann man sagen, also wenn man alles komplett nimmt, 5 Tonnen ungefähr.
Das ist eine ganze Menge, oder?
Nein, ist wenig. Seit dem Euro ist sehr wenig.
Beim Großhändler wird mein Schnittlauch derzeit für 9 Euro pro Kilo verkauft. Das heißt, er bekommt für 20 Bündel 1,50 Euro, um seinen Aufwand zu decken und um dabei auch noch etwas zu verdienen. 7,5 Cent für einen Bund Schnittlauch, das ist nicht gerade viel, was ihm davon bleibt. Viertes Kapitel: Der Einzelhandel.
Geist ist geil. Hier kommt der Schnäppchenjäger. Geiz, Geiz ist geil. Denn teuer.
Von wegen Geiz ist geil. Die Zeit der Schnäppchenjäger ist vorbei, sagen die Marktforscher. Man setzt wieder auf Qualität. Die Verbraucher haben gemerkt, dass nicht alles, was billig daherkommt, auch wirklich billig ist, meint Wolfgang Twardawa von der Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg. Und auch der Discounter ist nicht von vornherein nur billig.
Die Discounter fahren eine sogenannte Niedrigpreis-Dauerstrategie. Das heißt, die Produkte, die sie bei Discounter finden, sind alle auch über längere Zeit zu einem festen Preis angeboten. In den Supermärkten haben sie oft zwei Preise, den Normalpreis und dann ein Sonderangebot. Und das Sonderangebot ist in der Regel billiger als der Dauerniedrigpreis in Discounter.
Für ein und dasselbe Produkt gibt es heute Preisunterschiede von bis zu 30%. Ein Grund dafür liegt zum Beispiel in der Verkaufsstrategie der Discounter. Kein teures Personal, relativ kleine Ladengeschäfte und ein kleines Sortiment. Das A und O für den Preis ist die Menge, die eingekauft wird. Das sind Größenordnungen, bei denen Gärtner wie Erich Hanuschke nicht mehr mithalten können.
Da muss schon ein sehr großer Betrieb sein. Es gibt 3, 4, 5 in Deutschland, die beliefern diese großen Lebensmittelketten. Das stimmt schon. Aber oft kaufen diese Lebensmittelketten auch in Erzeugerorganisationen ein. Also zum Beispiel Pfalzmarkt oder Mainfranken. Das sind also 2 Genossenschaften, die sich da zusammengeschlossen haben.
normal ist eigentlich ein Gärtner zu klein, dass er an Aldi beliefert, weil der Aldi, der kauft dann 3 Sattelschlepper Kopfsalat auf einmal.
Schließlich sind es noch die politischen Rahmenbedingungen. Anders als Frankreich oder Großbritannien ist Deutschland das Land der Discountmärkte.
Aldi, Lidl tun sich in England sehr, sehr schwer, weil einfach dort die Mentalität eine andere ist. Es kommt auch hinzu, politische Bestimmungen in Deutschland sind die Rahmenbedingungen für Discounter sehr viel besser als in England und Frankreich. Das fängt schon mal an bei der Baunutzungsverordnung. Die Baunutzungsverordnung erlaubt jeden Lebensmittelhändler innerhalb kurzer Zeit ein Geschäft zu eröffnen, wenn es nicht größer als 800 Quadratmeter hat. Wenn Sie Verbrauchermarkt eröffnen, dann brauchen Sie ein langes Genehmigungsverfahren. Das heißt, bis heute ein gut ausgestatteter Verbrauchermarkt, sagen wir, die Genehmigung bekommt, haben schon 20 Discounter und 20 Schlecker den Laden eröffnet.
Auch die Stiftung Warentest, also eine Verbraucherorganisation, hat nach Meinung der Konsumforscher dazu beigetragen, dass die Deutschen auf billig abfahren.
Die Stiftung Warentest, die es in der Form in anderen europäischen Ländern nicht gibt, untersucht die Produkte sehr stark nach dem Grundnutzen. Das heißt, nur nach den technischen Nutzen und kommt dann auch zu Ergebnissen, dass eben herauskommt, das billigere Produkt ist gleich gut wie das teure Produkt. Also alle anderen Sachen, Aspekte wie Image oder alleine solche Aspekte, wird das Produkt hier hergestellt in Pakistan von Kindern oder in Deutschland, wird hier nicht berücksichtigt.
Dann hat mein Schnittlauch bis zum Einzelhandel knapp 60 Cent gekostet. 25 Cent für die Produktion, 25 Cent für den Transport und 7,5 Cent für den Großhandel. 40 Cent hat der Einzelhandel aufgeschlagen. Im Vergleich zu den anderen Posten ist das ganz schön viel. Gut möglich, dass ich die Erhöhung der Mehrwertsteuer schon mitbezahlt habe.
Wie kommen Lebensmittelpreise zustande? Gertrud Helm hat sich den Weg vom Erzeuger bis hin zum Verbraucher mal ganz genau angesehen. Wir halten also fest, freitags ist Gemüse billiger, aber wie niedrig darf der Preis sein? Preisdumping, das ist eins der Themen noch die kommende Dreiviertelstunde hier im Notizbuch.